Recht schönen guten Tag, liebe Geschwister. Ich freue mich, Sie alle begrüßen zu können zum Posaunentag. Der Posaunentag symbolisiert einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Ich möchte Ihnen kurz was vorlesen aus einer Zeitung aus Österreich, 19. November 2005, so etwas länger. Und es war darin zu sehen, dass meine Aufmerksamkeit erregt hat, mit dem Terror leben. Der Terrorismus wird zur Geisel des 21. Jahrhunderts, ein Weltkrieg, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Das sagt nicht nur irgendeiner, ein Journalist, sondern der Leiter des Büros für Sicherheitspolitik des österreichischen Verteidigungsministeriums, Dr. Dr. Erich Reiter. Also wir sehen, auch andere Menschen sehen, dass es immer schlimmer wird und dass wir mit dem Terror leben müssen. Und natürlich viele Menschen, die Festtage Gottes nicht kennen, die haben wirklich Angst vor der Zukunft. Wenn wir die Statistiken anschauen über die Geschichte des Krieges, die zeigen, dass in den letzten 5600 Jahren der Menschheitsgeschichte 14.531 Kriege geführt wurden. Also in diesen 5600 Jahren gab es schätzungsweise nur 292 Jahre, wo es keinen Krieg gab. Mit anderen Worten, 94% der Jahre, also 5208 Jahre, gab es Krieg. Geschwister, wir leben in einer Zeit, wie ich schon sagte, die sich immer schneller verändert. Und Gott hat uns in seinem Wort aber gezeigt, was es sein wird, wie es weitergehen wird. Und zwar im Buch Daniel hat er eine Prophezeiung, zeigt uns eine Prophezeiung über 2500 Jahre. Von Anfang des Ersten Weltreiches bis über unsere Zeit, wie wir jetzt leben, hinaus, bis zum zweiten Kommen Christi. Schlagen wir auf Daniel 12 und in Vers 4. Zuerst Daniel 12 und in Vers 4. Daniel 12 und in Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch auf die letzte Zeit. Also er sollte es versiegeln. Die Menschen im Allgemeinen verstanden die Prophezeiungen anscheinend nicht bis auf die letzte Zeit. Versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und ich glaube, dass wir auch dazugehören zu diesen vielen, die das Buch durchforscht haben. Und auf einmal sehen wir, wenn wir es mit der Geschichte vergleichen, eigentlich ganz logisch, ganz klar. Das zeigt uns aber auch, welche Macht am Ende da sein wird, kurz bevor Jesus Christus zurückkehrt. Und wenn wir sehen, die Geschichte, wenn wir es verstehen, in Sprüche 22, 30 können wir es nur notieren, wo da steht, der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Es bedeutet, der Unvernünftige vermeidet, entsprechende Schritte zu unternehmen. Und das ist eigentlich der Hauptzweck meiner heutigen Predigt. Ich möchte Ihnen zeigen, der Sinn und Zweck dieser Predigt, Ihnen vor Augen zu führen, dass Gott immer alles unter Kontrolle hat, auch wenn die Welt immer mehr und mehr durcheinander kommt oder sich noch schneller verändert. Und auch heute, dass Gott auch heute alles in Kontrolle hat und in der Zeit, die auch noch vor uns liegt. Und ich möchte Sie stärken in diesem Bewusstsein, dass wir keine Angst haben brauchen. Ist die Geschichte der Menschheit, Geschwister, nur einfach ein zufälliges Produkt von Ereignissen? Oder gibt es eine unsichtbare Hand, die alles Geschehen unter Kontrolle hat und nach einem bestimmten Plan lenkt? Bleiben wir zuerst im Buch Daniel 4 und in Vers 14. in Daniel 4 und in Vers 14. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen. Also das ist, damit wir erkennen, wir, die wir leben, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Und wenn Sie das beachten, wir kommen dann noch mehr am Ende der Predigt darauf, ob wir eine unsichtbare Hand in der Geschichte der Menschheit erkennen können, und darauf möchte ich später dann noch eingehen. Aber schauen wir uns kurz in schneller Reihenfolge eigentlich an, was Daniel sagt. Die Prophezeiung ist ja Geschichte im Voraus geschrieben. Was zeigt uns die Geschichte? Und Daniel schrieb diese Prophezeiung rund um 600 vor Christi. Also bis heute, man kann sagen, rund 2500 Jahre, sehen wir uns die Geschichte näher an. Aus der Zeit vor der Sintflut ist uns über verschiedene Völker eigentlich nicht viel bekannt. Kurz nach der Sintflut gründete Nimrod die Stadt Staaten, Babylon und dann die nicht so bekannten Staaten wie Ekron, Akkad und Kain. Später entstanden dann Ninive und auch einige andere. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor Christi hatte König Nebukadnezar das erste Weltreich gegründet, den ersten Staatenbund. Und das Buch Daniel offenbart eine Zeitspanne von 600 vor Christi bis über unsere Zeit hinaus. Und von diesem Punkt an offenbart die Bibel eine historische und prophetische Übersicht aufeinanderfolgender heidnischen Königreiche, die mit Babylon anfangen. Und eigentlich in der richtigen Reihenfolge, wie wir sehen. In Daniel 7 und in Vers 2, beginnend Daniel 7 und in Vers 2, ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter den Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer und jedes anders als das andere. Das ist das. Das erste war wie ein Löwe, wie wir sehen. Das zweite in Vers 5 war wie ein Bär. Das dritte wie ein Panther und das vierte, das war furchtbar und schrecklich anzusehen. Und in Vers 17, wir brauchen hier gar nicht im Unklaren bleiben. Ist eigentlich erstaunlich, dass die Menschen vorher das nicht auch so gesehen haben oder erkannt haben. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche. Wir brauchen nicht raten. Sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden Simon ewig besitzen nach diesen Vieren. Das erste, wie ich das sagte, ich gehe mal kurz schnell durch. Das erste Babylon war von 539 vor Christi. Der geflügelte Löwe war das Symbol für Babylon. Das ist geschichtlich nachgewiesen. Das zweite Medo-Persische Reich von 539 vor Christi bis 333. Der Bär war das Symbol für Medo-Persienreich. Nur eine kleine Anmerkung. Im Oktober des Jahres 539 vor Christi wurde Babylon die größte Stadt der Antike und sie galt als unbezwingbar zur damaligen Zeit durch die dicken Mauern und durch die hohen Mauern. Die war unbezwingbar. Die Leute fühlten sich sicher. Von der Armee der Perser, Meder und Perser unter Cyrus dem Großen, den griechischen Historikern Herodot und Xenophon zufolge, hatte Cyrus eine geniale Idee. Und er verschaffte sie dadurch Zutritt zu der stark befestigten Stadt. Er leitete nämlich das Wasser des Euphrats ab, der unter den riesigen bronzenen Stadttoren hindurch floss und weiter durch die ganze Stadt. Das machte er in der Nacht im Schutz der Dunkelheit. Und dann marschierten die Soldaten durch den knietiefen Fluss unter den Stadttoren hindurch. Man könnte jetzt sagen, ja, ist da wirklich die Hand Gottes im Spiel? War das oder war das eine andere Gedanke? Aber Geschwister, die Stadt war unbezwingbar damals, ja, aber Gott hat einen Plan und er lenkt Dinge nach seinem Plan. Wir werden später noch sehen, wo ich einige Dinge zeige, auch von der jüngeren Geschichte, ob Gott, und Sie können selber sehen, ob Gott seine Hand im Spiel hat, auch heute noch. Das dritte Königreich, also Weltreich, war das griechisch-mazedonische Reich von 333 vor Christi. Und der Panther war das Symbol für das griechisch-mazedonische Reich. Dann kam das römische Reich. Wie gesagt, ich gehe schnell durch, wir kennen ja meistens die Geschichte. Das vierte Tier war das römische Reich. Im Jahre 476 nach Christi fiel das mächtige römische Reich an die Barbaren, und aber die Kraft seiner Ausstrahlung blieb im Laufe der Geschichte lebendig, wie wir sehen werden. Schauen wir die Verse 19 bis 20 hier von Daniel 7 weiter. Danach hätte ich gern genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Und über die 10 Hörner auf seinen Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, von dem 3 ausfielen. Und es hatte Augen und ein großes Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Die Bibel zeigt, dass 10 Könige aus dem römischen Reich hervorgehen, und wir wollen uns auf diese 10 Könige besonders konzentrieren, sonst würde es die Zeit sprengen. Wir sehen hier ein kleines Horn, scheinbar unbedeutend. Wenn wir in Offenbarung, wir kommen hier nochmal zurück, wenn Sie die Hand reinlegen, in Offenbarung 13, die Verse 1 bis 3. Denn das Buch Daniel kann man erst richtig verstehen, wenn man auch die Offenbarung kennt und umgekehrt. Auch die Offenbarung kann man erst richtig verstehen, wenn man das Buch Daniel damit verbindet. In Offenbarung 13, 1 bis 3. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen und hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wir sehen hier eine Kombination aller Tiere der anderen Reiche. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil, und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Die tödliche Wunde wurde dem römischen Reich 476 nach Christi zugefügt, aber es war eben nur eine Wunde. Als die Barbaren das zerfallene Imperium überrannten und den letzten Kaiser absetzten. Und die Geschichte zeigt uns eine Übergangsphase, in der 3 barbarische Stämme regierten. Zwischen der Verwundung und dem Heilen, das waren die Vandalen, die Heruler und die Ostgoten. Diese stellten die ersten 3 der 10 Auferstehungen oder Wiederbelebungen des römischen Reiches dar. In Daniel 7 und in Vers 24 lesen wir hier, die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und so weiter. Aber hier sehen wir, die Geschichte zeigt uns, dass 6 dieser Wiederbelebungen bereits stattgefunden haben, seit dem Fall Roms im Jahre 476 nach Christi, und die letzte im Entstehen sich befindet. Um dies besser zu verstehen, müssen wir uns diese Prophezeiungen, wie wir gesehen haben in Offenbarung 13, da können wir es besser verstehen. Es stellt eine Kombination aller 4 Tiere dar, wie wir gesehen haben. Schauen wir uns die Situation in Europa an. Wir sehen mit eigenen Augen, dass Bemühungen im Gange sind, die verschiedenen Völker Europas zu einer einzigen politischen Supermacht zusammenzubringen. Ein vereintes Europa wäre seit dem Fall Roms im Jahre 476 nach Christi für Jahrhunderte der Traum von Politikern, Staatsmännern gewesen. Schauen wir uns kurz die nächsten Wiederbelebungen an. Unter Justinian war das vierte, nachdem die barbarischen Stämme von Rom, Römischen Reich, eine tödliche Wunde zugefügt haben, war das Römische Reich nicht mehr so wie früher. Aber es erholte sich wieder. Im 6. Jahrhundert unternahm der byzantinische Kaiser Justinian den Versuch, die durch die barbarischen Invasionen auseinandergebrochene westliche und östliche Hälfte des Römischen Reiches wieder zu vereinen. Und im Jahre 554 nach Christi war Rom wiedergeboren. Das können wir aus der Geschichte ersehen. Justinian fasste das römische Recht zusammen und setzte es neu in Kraft und sandte seine Armee aus, um Italien und Nordafrika wieder unter römischer Herrschaft zu bringen. Aber Justinian begann auch einzusehen, dass das Reich ohne gemeinsame Religion nie zu einigen sein würde. So stärkte er die Macht der römischen Kirche. Und so wurde die tödliche Wunde geheilt, aber es war ganz anders als die vorherigen. Warum? Weil es von jetzt an von einer religiösen Macht beeinflusst wurde, was vorher nicht der Fall war. Seine Restauration war erfolgreich, aber auch nur für kurze Zeit. Die nächste war Karl der Große von 758 bis 814. Zur Zeit des germanisch-fränkischen Herrschers Karl des Großen suchte Papst Leo der Dritte nach politischer, militärischer Unterstützung und er fand sie beim Karl des Großen. Am 25. Dezember 800 in Rom wurde Karl der Große vom Papst Leo dem Dritten zum Karl dem Ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Dieser Titel wurde im Jahre 812 auch von dem byzantinischen Kaiser in Konstantinopel anerkannt. Das Siegel von Karl dem Großen trug die Inschrift Renovatio Romani Imperii. Das bedeutet Erneuerung des Römischen Reiches. Einige Historiker sehen hier den Beginn des Heiligen Römischen Reiches. Obwohl auch diese Wiederbelebungen nicht lange dauert, wurde Karl der Große zu einer Inspiration für nachfolgende Könige in Frankreich und Deutschland. Ich habe hier zwei Münzen eigentlich, die schon vor dem eigentlichen Euro gedruckt worden sind. Und zwar der eine ist im Jahre 1987. Da hat er noch Ecu geheißen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Ich kann mich noch gut erinnern. 5 Ecu waren das, 1987. Ja, und hier ist der Karl der Große drauf, mit lateinischer Schrift rundherum, die leider kann ich das nicht entziffern, vielleicht irgendein anderer Wissenschaftler. Aber hier dann in neuerer Zeit, 1996, war auch schon 10 Euro, eine 10-Euro Münze, und hier auch Karl der Große drauf. Also wir sehen schon, dass hier die Idee von dem Karl des Großen immer wieder aufgekommen ist bis heute. Und wenn man bedenkt, dass Daniel diese Prophezeiung praktisch 2500 Jahre vorher, also 600 Jahre vor Christi gemacht hat und das so voraussagen konnte, kann nur Gott sein. Die nächste Wiederbelebung war Otto der Erste, auch als Otto der Große bekannt, von 936 nach Christi an. Otto der Erste wurde im Jahre 936 in Aachen auf dem sächsisch-französischen Thron gehoben und er war der Nachfolger Karl des Großen. Und wieder war es die Initiative von der römischen Kirche. Papst Johannes der Zwölfte krönte ihn im Jahre 962 nach Christi in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Auch dieses Reich, wie wir wissen, zerbrach. Das nächste war die Habsburger-Dynastie. Die Habsburger übernahmen den Thron im 13. Jahrhundert, genau 1273. Ab etwa 1440 nach Christi wurde es das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es erreichte seinen Höhepunkt mit Karl V., dem größten Habsburger Kaiser. 1520 wird Karl der V. zum römischen Kaiser gewählt und 10 Jahre später vom Papst Clemens dem VII. Zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Aber der Protestantismus war zu mächtig und der Traum auch der Habsburger wurde durch Nationalismus und religiöse Feindschaften zunichte gemacht. Die nächste Wiederbelebung, Napoleon Bonaparte. Im Dezember 1804 sollte er von Papst Pius dem VII. Zum französischen Kaiser geweiht werden. Während der Zeremonie ergriff Napoleon die Krone, die der Papst in seinen Händen hielt und krönte sich selbst. Er wollte niemanden praktisch über sich haben. Ein Jahr darauf legte er sich den Titel König von Italien zu und er verstand sich auch als den Erben Cäsars und er kündigte an, er werde alle Nationen unter eine Einheit bringen. Napoleon wollte Karl dem Großen nacheifern und versuchen, den römischen Kaisertitel vom österreichischen Kaiser der Habsburger Franz II. Zu erlangen. Aber bei dem Versuch, vieles Großes zu erreichen, verlor auch Napoleon alles, wie wir wissen. 1812 übernahm er sich mit dem Einmarsch in Russland und sein katastrophaler Rückzug aus Moskau signalisierte auch dann das Ende seines Reiches. Dann eine andere Wiederbelebung, die 6. Wiederbelebung, die mit dem Heiligen Römischen Reich in Verbindung gebracht wird. Um 1870 hatte Garibaldi das zerrissene Italien zu einem Königreich geeint und dies war der Beginn der 6. Wiederbelebung. Aber es war Mussolini, der im Jahre 1922, ein paar Monate vor seinem Marsch auf Rom, erklärte, wir träumen, und ich zitiere, wir träumen vom römischen Italien, weise und stark, diszipliniert und kaiserlich, vieles des unsterblichen Geistes des alten Rom ist wiedergeboren im Faschismus. Ja, man kann sehen, wie man es will. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse dieser Rede drückte es so aus, Mussolini wollte als neuer Augustus, als zweiter Cäsar betrachtet werden. Das ist in einem Buch Hitler und der Vatikan vom Jahre 2004. 1936, als seine Truppen erfolgreich in Äthiopien einmarschiert waren, erklärte Mussolini, dass Italien wieder sein Reich hatte. Ein Reich des Friedens, ein Reich der Zivilisation und Menschlichkeit. Wenn man das Tier sieht und beschrieben wird in der Bibel, sieht man es anders. Um seine Macht zu stärken, schloss Mussolini den berüchtigten Stahlbund mit Hitler. Ebenso schloss er Verträge mit dem Vatikan. Und erreichte dadurch, dass seine Regierung vom Papst anerkannt wurde. Seine imperiale Regierung ist wohl eine der kürzesten der Wiederbelebungen. Nun, die 7. Wiederbelebung, das vereinte Europa, das steht noch aus. Schauen wir in Offenbarung 17, Verse 12 bis 14. Offenbarung 17, in Vers 12 von Offenbarung 17, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also relativ kurz, Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier, wie wir gesehen haben, also die geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Sie werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Es ist der Herr aller Herren, König aller Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte. Wie wir hier sehen, die sind eines Sinnes. Es muss nicht heißen, bedeuten, dass alle die EU-Mitglieder Teil des letzten Römischen Reiches sein werden. Nur jene Länder, die sich entschließen, ihre staatliche Hoheit einer zentralen Autorität zu überlassen, die eines Sinnes sind. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft uns zeigt. Die Leiden des Zweiten Weltkriegs führten bei vielen Menschen zu der Frage, wie lassen sich solche Katastrophen verhindern? Im September 1946 machte Winston Churchill in Zürich folgenden kühnen Vorschlag, und man muss sich das vorstellen, das war nur ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich zitiere: Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa aufbauen. Der erste Schritt zur Wiedererschaffung der europäischen Familie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Das hat er damals schon gesagt. Die Bibel prophezeit, dass es noch einmal diese letzte Wiederbelebung geben wird. Die Staatsoberhäupter des vereinten Europas trafen sich im Jahre 2004 in Italien, in Campidoglio, dem politischen und religiösen Zentrum des alten Roms, im prunkvollen Orazi- und Cariazzi-Saal, wo 1957 die Gründungsdokumente der EWG, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die römischen Verträge unterzeichnet wurden, um über die Verfassung abzustimmen. Die Symbolik der Umgebung dürfte den meisten Anwesenden entgangen sein. Man befand sich im Angesicht der Statuen der beiden Päpste aus dem 17. Jahrhundert, Urban dem 8. und sein Nachfolger Innozent dem 10. Es waren die beiden Päpste, die einst die Teilung Europas und das Ende des Heiligen Römischen Reiches erlebt hatten, die Folgen des Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen Friedens. Die Väter der Verfassung vermieden trotz erheblichem Druck von Seiten des Vatikans eine direkte Erwähnung der osteuropäischen christlichen Erbes, aber das kann sich auch noch ändern. In Bezug auf Daniels Traum bleibt abzuwarten natürlich, wie sich Europa in irgendeiner Form wieder als Neuauflage der Idee des alten römischen Reiches erweisen wird. Eine Frage: Ist die Geschichte nur eine sinnlose Serie von zufälligen Ereignissen? Als Daniel seine Prophezeiung niederschrieb, war Persien ein mächtiges Reich. Die Griechen waren zu jener Zeit nur eine Ansammlung voneinander bekämpfenden Stadtstaaten. Es wäre absurd gewesen zu behaupten, die Griechen würden kommen und die Perser total besiegen. Und die spätere Aufteilung dann von Alexanders Reich in 4 Teilen wäre unvorstellbar gewesen. Aber Daniel hat es schon vorhergesagt. Natürlich mit unter Gottes Inspiration. Ähnlich wäre eine Vorhersage vor 200 Jahren gewesen über die Situation in Europa im letzten Jahrhundert. Wäre auch unvorstellbar gewesen. Die Errichtung und Zerfall der Sowjetunion, wie wir sehen, Entstehung einer Europäischen Union, die beiden Weltkriege, das alles passiert in den letzten 200 Jahren. Trennung und Wiedervereinigung Deutschland. Erich Honecker hatte nur wenige Monate vorher groß verkündet, bevor die Mauer gefallen ist, dass die Mauer noch 100 Jahre stehen wird. Und am 9. November 1989 ist ganz plötzlich gefallen, nur ein paar Monate nachher, obwohl er das gesagt hat. Ich habe hier einen Artikel von einer amerikanischen Zeitung, die Freie Presse, Free Press, und es ist vom Donnerstag, Dezember, also vom 7. Dezember 1989, wo der Autor schreibt: Gab es noch etwas, worüber Armstrong richtig war? Und er schreibt hier, es ist in Englisch, und er schreibt hier, viele waren überrascht, sogar Politiker waren überrascht, dass die Mauer auf einmal gefallen ist. Man hatte noch Politiker interviewt und Wissenschaftler darüber und alles, und die haben gesagt, das ist überhaupt nicht möglich. Und er, der Journalist hier, schreibt, er war nicht überrascht, denn er hatte einige Broschüren gelesen von einer Kirche, die in Pasadena ansässig ist, ihr Führer und Gründer, Herr Herbert Armstrong, und der hatte damals schon gesagt, dass Deutschland wieder vereinigt werden wird. Und darum hat er den Titel dann gewählt: Gab es noch etwas, worüber Armstrong richtig war? Vielleicht. Und ich habe hier einen Ausdruck, was Herr Armstrong geschrieben hat. Es ist auch in Englisch hier. Wer oder was ist das prophetische Tier? Und zwar von 1952. Der erste Teil, also der zweite Teil eigentlich, der erste Teil, den muss er dann später geschrieben haben, von 1960. Also fast 50 Jahre, ja, ich habe das durchgelesen, 1960, hier vielleicht 45 Jahre, wie er das geschrieben hat. Und er sprach damals schon von der Vereinigung Deutschlands. Ja, da haben ihn die anderen natürlich ausgelacht. Ja, niemand hat so etwas geglaubt. Und es ist kein Wunder, dass manche, die das gehört haben oder gelesen haben, Zeitschriften, gesagt haben, da gibt es noch irgendetwas vielleicht, was der Armstrong gesagt hat, auf das wir Acht haben sollen. Und wie wir sehen, wenn Gott im Spiel ist, dass Gott richtet es so, dass sein Plan in Erfüllung geht. Als Daniel die ihm von Gott gegebene Prophezeiung niederschrieb, existierte das Römische Reich noch gar nicht. Ja, nur Gott konnte diese Prophezeiungen Daniel geben. Und es gibt einen Artikel vom Februar 1982, in der Klar und Wahr war ja, die unsichtbare Hand der Geschichte. Und ich möchte einige Passagen davon lesen. Erfüllt sich in der Menschheit ein bestimmter Plan und Zweck? Winston Churchill sagte vor dem amerikanischen Kongress am 26. Dezember 1941, derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass sich hier unten ein großer Plan erfüllt. Ich glaube, auch wir glauben, dass Gott hier einen Plan hat. Und dass wir, Geschwister, wir sind Teil dieses Planes. Wir sind Teil dieses Planes. Eine Fülle historischer Fakten wird immer wieder zitiert, die diesen Schluss belegen. Seltsame, unerklärliche, wunderbare Umstände in entscheidenden Augenblicken scheinen unmissverständlich auf die führende Hand Gottes hinzuweisen. Ich lese einige Beispiele vor. Im Jahre 732 nach Christi fand im Herzen Frankreichs die Schlacht bei Tours und Poitiers statt. Leopold von Ranke, ein deutscher Historiker des 19. Jahrhunderts, bezeichnete sie als eine der wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Und natürlich, das müssen wir auch bedenken. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre die Geschichte anders gelaufen. Das müssen wir immer bedenken. Aber Gott lenkt seinen Plan, lenkt die Geschichte, damit er mit seinem Plan übereinstimmt. Und er schreibt hier, der Historiker, der Sieg Karl Martels auf und der Franken über die sarazenischen Invasoren, der die Ausbreitung des Islams in Europa für immer Einhalt gebot, wurde durch ein haltloses Gerücht unbekannter Herkunft unter den Sarazenen verursacht. Das Gerücht besagte, dass ein Teil der Franken schon dabei sei, das islamische Lager zu plündern. Aus Angst, die in den Zelten angehäufte kostbare Beute zu verlieren, machte ein Teil der sarazenischen Reiter kehrt und galoppierte davon, um das Lager zu schützen. Diese Bewegung aber wurde von ihren Mitstreitern als Flucht vor den Franken missdeutet und das ganze Heer der Moslems geriet in Verwirrung. Der Anführer der Sarazenen, Abd er-Rahman, versuchte seine Truppen zurück in die Schlacht zu drängen. Doch bei diesen Unterfangen wurde er von den Franken abgedrängt und umringt. Von Speeren durchbohrt fand er den Tod und führerlos entflohen die muslimischen Soldaten. Die Zukunft Europas hing vom Ausgang dieses Tages ab. Sonst wären wir heute vielleicht schon muslimisch. Man sieht, wie wichtig diese Dinge sind. Und nur eine Kleinigkeit, Gott kann es lenken und die Geschichte verläuft anders. Oder die Schlacht bei Hastings am 14. Oktober 1066, in der die Engländer den Normannen unter Wilhelm dem Eroberer unterlagen, galt als eine jener Schlachten, die in der Geschichte des Schicksals ganzer Völker entschieden. Am späten Nachmittag des Tages der Schlacht wurde Harold, der letzte der angelsächsischen Könige und zugleich Befehlshaber des englischen Heeres, von einem Pfeil, den ein Normanne aufs Geradewohl in die Luft geschossen hatte, tödlich ins Auge getroffen. Ohne den Heerführer entflohen sie dem Schlachtfeld und die Eroberung Englands durch die Normannen war besiegelt und damit der Grundstein für den Aufstieg eines geeinigten Englands zu einer Weltmacht gelegt. Oder eine andere Begebenheit. Der Sieg Napoleons über die verbündeten Russen und Österreicher am 2. Dezember 1805 bei Austerlitz. begründete seine Herrschaft über den europäischen Kontinent, doch sein Sieg war nicht nur das Ergebnis seines Feldherrntalents. Der Morgen des 2. Dezember brachte dichten Nebel. Die russischen und österreichischen Truppen hätten sich nichts Besseres wünschen können. Unter diesem Schutz, so hofften sie, konnten sie ihre Vorbereitungen treffen, ohne von den Franzosen bemerkt zu werden. Doch plötzlich, wie ein Historiker es beschrieb, durchbrach die Sonne mit ungewöhnlicher Helligkeit den Nebel, die Sonne von Austerlitz, wie man es nennt. Napoleon erkannte dadurch eine schwache Stelle bei den Verbündeten und durchbrach die russisch-österreichische Armee, damit war der Sieg gesichert. Napoleon war Herr Europas. Dann das Gegenteil für Napoleon. Als Napoleon 1815 von Elba nach Europa zurückkam, um erneuert die Macht an sich zu reißen, scheiterte sein Versuch in den unerwarteten Regengüssen. In dem Buch Life and Champions of Napoleon Bonaparte, also Leben und Kampagne von Napoleon, Leben und Feldzüge Napoleons Bonaparte, schrieben die Autoren: Die Nacht vom 17. Juni 1815 war furchtbar und schien einen verhängnisvollen Tag anzukündigen. Der schlechte Straßenzustand verhinderte die Ankunft des Nachschubs und der größte Teil der Soldaten war ohne Verpflegung. Um 8 Uhr morgens klarte es wenig auf, doch der Schlamm nötigte Napoleon, den Angriff zu verschieben. Als Napoleon um 11.30 Uhr den Angriff befahl, war es schon etwas trockener, doch der Zustand verhalf den verteidigten Truppen, den Engländern und Preußen, zu einer besseren Position. Der französische Schriftsteller Victor Hugo, 1802 bis 1885 lebt er, stellte fest, dass der Schatten einer mächtigen Hand auf Waterloo ruhte. Dies war ein Schicksalstag, hervorgebracht von jener Macht, die über den Menschen steht. Wenn es in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni nicht geregnet hätte, wäre die Zukunft Europas anders gewesen. Göttliche Führung benötigt nur ein wenig Regen. Das genügt, um das Reich zu Fall zu bringen. Zitat Ende. Was zeigt die jüngere Geschichte? Schauen wir auf den Zweiten Weltkrieg. Auch hier, wenn es anders verlaufen wäre, würden wir auch heute anders in Europa dastehen. Dünkirchen, Juni 1940. Bei der Evakuierung von 300 britischen Soldaten in der Zeit vom 26. Mai bis zum 3. Juni 1940 bei Dünkirchen war der Wasserspiegel des Ärmelkanals ungewöhnlich ruhig, geradezu spiegelglatt. So konnten selbst die kleinsten Boote eingesetzt werden, um die bedrängten Truppen von Frankreich nach England hinüber zu retten. Viele Seeleute, die den Kanal kennen, meinten, es war doch sehr seltsam, dass gerade zu dieser kritischen Zeit das Wasser so ruhig war. Nicht umsonst wurde diese Episode später als das Wunder von Dünkirchen bezeichnet. Eine weitere Situation in der Normandie, 6. Juni 1944. Auch die Landung der Alliierten in der Normandie glückte aufgrund einer Merkwürdigkeit. General Eisenhower schrieb, dass an dem Tag das Lager bei Portsmouth in Südengland von fast orkanartigen Stürmen geschüttelt wurde und der Regen peitschte einem waagrecht ins Gesicht. Bis auf Weiteres waren stürmische Winde und hoher See vorausgesagt. Die besten Alliierten, die der Hitler haben konnte, hätte Eisenhower unter diesen Umständen die Offensive durchgeführt, wäre es zum Desaster gekommen. Doch dann sagten die Wetterexperten plötzlich ein Nachlassen des Sturms voraus, nur für kurze Zeit, aber lange genug, um die Überfahrt über den Kanal zu ermöglichen. Daraufhin fällte Eisenhower die Entscheidung zur Invasion. Jahre später schrieb Eisenhower: Wenn es auch nichts anderes in meinem Leben gäbe, was mir die Existenz eines allmächtigen und gnädigen Gottes beweist, so würden doch die Ereignisse der nächsten 24 Stunden genügen. Diese Wetterkonstellation ermöglichte die große Invasion mit Verlusten, die weit geringer ausfielen, als wir erwartet hatten. Geschwister, ob nun in allen Wendepunkten der Weltgeschichte wunderbare Fügung sichtbar ist oder nicht, die Bibel weist mit Nachdruck darauf hin, dass Gott die Ereignisse auf jeden Fall unter Kontrolle hat, auch die, die vor uns liegen. Die Existenz eines Meisterplanes zeigt, warum es hin und wieder notwendig ist und war, dass Gott direkt in das Menschengeschehen eingreift, um seinen Plan auszuführen. Und warum? Um den Gang der Ereignisse mit seinem Plan zeitlich in Einklang zu bringen. Zeitlich auch. In Daniel 7 und in Vers 12, wo wir gelesen haben, denn es war ihnen eine Zeit und Stunde bestimmt, wie lange jedes leben sollte. Vielleicht sollten wir es aufschlagen. In Daniel 7 und in Vers 12. Daniel 7 und in Vers 12. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Geschwister, Gott ist in Kontrolle. Und das ist das, was uns so begeistert und was uns mit Freude erfüllt, egal was kommen wird. Und wir wissen, dass eine schwierige Zeit kommen wird. Das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass wir keine Angst haben brauchen vor der Zukunft. Wie betrifft dies alles uns? Wie sollen wir uns verhalten? Ja, schauen wir uns im Psalm einige Stellen an. Im Psalm 91, die Verse 1 bis 9. Psalm 91, die Verse 1 bis 9. Wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, von den Pfeilen, die des Tages fliegen, von der Pest, die im Finsteren schleicht, von der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht. Geschwister, ich denke, das ist für uns Ermutigung. Und das sollten wir nie vergessen, egal was auf uns zukommt, ob es auch Krankheit ist oder sonst irgendetwas. Unsere Zuflucht ist Gott, der Herr. In Lukas 21, 28, wir können das notieren, wo es steht, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann sei allezeit wach, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Geschwister, wie wir gesehen haben, es soll in der Endzeit verstanden werden, was Daniel geschrieben hat. Nicht einmal Daniel selbst hat es verstanden. Ja, Gott hat gesagt, versiegle dieses Buch bis auf die Endzeit. Dann werden viele es durchforschen und werden große Erkenntnisse erfahren. Nur das darf auch nicht bei uns ohne Reaktion bleiben. Ich glaube, das wissen wir auch. Wir brauchen uns vor der Zukunft nicht zu fürchten. Und in Daniel 2, Vers 44 sehen wir, zur Zeit dieser Könige, Daniel 2, 44, aber zu der Zeit dieser Könige, wie wir vorhin gesehen haben bei der letzten Wiederbelebung, wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes kommen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Geschwister, es ist nicht wichtig, ob wir die genaue Zeit wissen, wann Christus zurückkommt, sondern dass Christus zurückkommt. Es geht nicht darum, wann genau Jesus zurückkehrt, sondern es geht darum, dass er zurückkehrt. Das ist das Entscheidende. In Offenbarung 3, die Verse 10 bis 11. Geschwister, wir haben auch eine Verantwortung selber, was wir tun können und tun sollen. In Offenbarung 3, die Verse 10 bis 11. Weil du aber mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Geschwister, weil wir das Wort von der Geduld bewahrt haben. Es hängt mit Geduld zusammen, wenn wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Alle Christen war es notwendig für sie, diese Geduld zu haben. Und weil wir das Wort bewahrt haben, das heißt, weil wir gehorsam gewesen sind dem Wort Gottes, weil wir bewahrt haben, will auch Gott uns bewahren vor der Zukunft, vor der Stunde der Versuchung. Und in Vers 11, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Nicht durch irgendwelchen anderen Lehrmeinungen oder was immer, seien wir wachsam, dass niemand unsere Krone nimmt. Vielleicht so kurz vor dem Ziel. Wenn wir das alles wissen, dann werden uns solche Prophezeiungen ermutigen und im Glauben stärken. Auf dem Lebensweg Gottes, auf dem Lebensweg, wo wir jetzt sind, auf dem Weg ins Reich Gottes, wir befinden uns ja auf dem Weg ins Reich Gottes. Was sollen wir tun? Auf was sollen wir uns konzentrieren? Vielleicht eine Stelle noch als letzte Stelle in Matthäus 6 und in Vers 33. Eine sehr, sehr bekannte Stelle, die wir eigentlich auswendig kennen müssen. Denn das ist eine Schlüsselstelle, auf die wir immer denken sollen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Geschwister, egal was uns passiert, die Beziehung zu unserem Schöpfer ist das Wichtigste, ist die Grundlage, die wir brauchen, ist das Wichtigste. Ob wir sterben oder leben, wir werden uns fragen müssen, was war die Beziehung zu unserem Schöpfer? Das ist das Wichtigste. Und Gott ermutigt uns durch diese Prophezeiungen, die wir hier sehen. Wenn wir das wissen und verstehen, dann werden uns Prophezeiungen mit Freude erfüllen, nicht mit Angst. Sicher, es wird natürlich schwierige Zeiten geben, aber wir wissen, was danach liegt. Die Prophezeiungen geben uns Sicherheit, dass eine Welt kommen wird, wo alle Menschen in Frieden und Freude miteinander leben werden. Die Prophezeiungen haben eine große Bedeutung für jeden einzelnen Christen von uns. Es ist ein Drittel vom Wort Gottes ist Prophezeiung. Wir als Christen glauben an die Erfüllung, die Prophezeiungen und werden dadurch ermutigt und wachsam zu sein, ermahnt dadurch und unsere Beziehung noch weiter zu vertiefen zu Gott. Noch mehr ermutigt, noch mehr angeregt, dass wir diese Beziehung vertiefen durch Gebet und Bibelstudium, gelegentliches Fasten. Jetzt, wo es immer schwieriger wird, brauchen wir umso mehr die Beziehung zu Gott. Und es geht nicht, wie ich schon erwähnt habe, nicht darum, wann Christus zurückkehrt, sondern dass er zurückkehrt. Wir sollten mehr besorgt sein, wie wir in der Zwischenzeit leben. Das ist, was wir tun müssen, jeder einzelne von uns. Geschwister, die biblischen Prophezeiungen sollen uns wachsam und bereit machen, wenn Jesus Christus zurückkehrt. Das ist eigentlich der Hauptsinn und Zweck der Prophezeiungen.